Alle Menschen müssen schlafen. Alle Tiere übrigens auch. Auch alle einfachen Tiere. Schlaf ist lebensnotwendig, es ist essentiell. Man muss wissen, dass Schlaf das wichtigste Reparaturprogramm unseres Organismus ist.
Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Gegenstand von Interesse, dem Podcast der Kliniken Schmieder. Hier geht es in jeder Folge um einen Gegenstand, um einen Gast und um ganz viel neurologische Rehabilitation. Heute spreche ich mit Dr. Manuel Eklau über Schlaf. Dr. Eklau ist Leiter des Zentrums für Schlafmedizin der Kliniken Schmieder in Allensbach. Mit Goldnapf-Elektroden und anderen Instrumenten analysiert er den Schlaf seiner PatientInnen und verbessert ihn. Auch für uns hat er wertvolle Tipps für guten Schlaf, außerdem klärt er über gängige Mythen zum Thema auf und gibt Einblicke in die Arbeit eines Schlafmediziners. Mein Name ist Doro Frangopoulos. Ein Hinweis: Fachbegriffe erklären wir in den Infos zu dieser Folge, den Shownotes. Guten Tag, Dr. Eklau. Schön, dass Sie hier sind und heute Ihren Gegenstand von Interesse mitgebracht haben. Welcher Gegenstand ist das?
Ich habe Goldnapf-Elektroden mitgebracht. Und zwar hat das eine besondere Geschichte, denn man dachte über Jahrhunderte, an sich über Jahrtausende, dass der Schlaf etwas ganz Passives sei. Etwas, das eher dem Tode ähnlich sei als dem Wachzustand. Und erst 1924 hat ein sehr kluger Kollege, nämlich der Psychiater Hans Berger in Jena, ein Gerät entwickelt, ein sogenanntes Elektroenzephalogramm, kurz EEG. Und damit war es erstmals möglich, die Aktivität des Gehirns darzustellen, das Gehirn bei der Aktivität zu beobachten sozusagen. Und damit war es auch möglich festzustellen, dass unser Gehirn nachts sehr aktiv ist, teilweise aktiver als im Wachzustand. Und deswegen habe ich diese Goldnapf-Elektroden mitgebracht, weil sie der Beginn der modernen Schlafforschung sind und waren.
Und ich vermute mal, die Goldnapf-Elektroden werden an das EEG angeschlossen und an den Schlafenden, die Schlafende?
Also die Goldnapf-Elektroden werden auf der Oberfläche des Kopfes befestigt, an bestimmten Punkten. Mhm. Und darüber kann ich die elektrische Aktivität abgreifen oder messen. Aber das ist nur ein wichtiger Bestandteil im Schlaflabor. Ich muss nämlich auch, um Schlaf eindeutig bestimmen zu können, die Augenbewegung darstellen, das sogenannte EOG, und die Muskelspannung des Körpers, das EMG. Mit diesen drei Biosignalen kann ich dann als Schlafmediziner ganz genau sagen, ob jemand schläft, ob jemand träumt, ob jemand tief schläft oder ob er wach ist. Das ist so die Grundvoraussetzung. Wir haben viele weitere Elektroden noch, aber das ist die absolute Basis.
Können Sie Ihren Gegenstand kurz beschreiben? Was sehen wir da?
Es sind sehr, sehr dünne, feine Kabel, an deren Ende kleine, überwiegend aus Gold gefertigte Näpfe sind. Die werden mit einem Gel, einem Material gefüllt, um die Hautwiderstände zu bessern. Und ja, und damit kann man dann die winzigen elektrischen Ströme abgreifen.
Und ist das Gold entscheidend oder könnte es auch ein anderes Material sein?
Das Gold ist tatsächlich hervorragend, weil es eben so gut diese elektrische Aktivität erfassen kann.
Können Sie eine typische Situation in Ihrem Arbeitsalltag beschreiben, in der Sie diese Goldnapf-Elektroden verwenden?
Also diese Goldnapf-Elektroden werden jede Nacht den Patienten angebracht, an den Kopf angebracht, von den Assistentinnen, die im Schlaflabor nachts ihren Dienst verrichten und die Patienten eben in einer recht aufwendigen Prozedur, 30 bis 45 Minuten dauert das, sozusagen von Kopf bis Fuß verkabeln. Ja, und es ist Grundvoraussetzung für uns Ärzte dann am nächsten Tag, um den Schlaf auswerten zu können, und auch für die Assistentinnen, um den Schlaf auswerten zu können. Denn wir unterscheiden ja sehr viele verschiedene Schlafstörungen, es sind etwa 90. Und damit sind diese Biosignale, die wir nachts erfassen, ganz entscheidend, um die richtige Diagnose stellen zu können.
Wenn Sie sagen, Sie unterscheiden 90 Schlafstörungen, Das hört sich sehr viel an. Wie viele von diesen 90 sind denn vielleicht die üblichen, die am häufigsten vorkommenden?
Ja, also beginnen möchte ich da mit einer Volkskrankheit. Das sind immer wieder auftretende nächtliche Atemaussätze in der Nacht. Man spricht auch von einer Schlafapnoe oder einem Schlafapnoe-Syndrom. Man muss sich vorstellen, dass etwa 50% unserer Patienten, die hier mit einem Schlaganfall bei uns in der Klinik sind, diese Schlafstörung haben. Die meisten davon wissen gar nicht, dass sie davon betroffen sind. Eine andere sehr häufige Schlafstörung ist das Restless-Legs-Syndrom. Es ist in unserem Fachgebiet der Neurologie die zweithäufigste Erkrankung, abgesehen von den Kopfschmerzen. Und die häufigste Schlafstörung, die es in Deutschland gibt, das ist die sogenannte chronische insomnische Störung oder primäre Insomnie. Das sind teils über Jahre und Jahrzehnte andauernde Ein- und Durchschlafstörungen.
Und sind diese speziell mit neurologischen Erkrankungen gekoppelt oder
genau, auch
unabhängig davon?
Also ich hatte gerade schon gesagt, Patienten mit Schlaganfall, also Hirninfarkten oder Hirnblutungen, sind zu 50% betroffen von diesen nächtlichen Atemaussetzern. Und wenn wir das übersehen, dass jemand solche nächtlichen Atemaussetzer hat, dann hat er weiterhin ein erhöhtes Risiko, zum Beispiel einen Schlaganfall zu bekommen. Oder es spielt auch eine große Rolle für Bluthochdruck, diese Schlafstörung, oder für Herzrhythmusstörungen, wie zum Beispiel Vorhofflimmern. Also auf der einen Seite ist es wichtig, diese Patienten zu screenen, zu untersuchen, ob diese Schlafstörung vorliegt. Und wenn sie vorliegt, dann eben auch eine Behandlung zuzuführen. Wenn wir das tun, dann wissen wir aus entsprechenden wissenschaftlichen Untersuchungen, dass wir die Defizite, die Beeinträchtigungen, die der Patient infolge des Schlaganfalles hat, besser behandeln können, dass also das Reha-Ergebnis insgesamt besser ist, wenn wir diese Schlafstörung behandeln. Und wir senken auch das Risiko für einen erneuten Schlaganfall. Und damit können wir darüber nicht nur die Lebensqualität des Patienten verbessern, denn er fühlt sich dann wacher und frischer und leistungsfähiger am Tage. Er kann ja auch besser an den Therapien darüber teilnehmen, sondern wir erhöhen auch seine Lebenserwartung.
Und wie können Sie solche Schlafstörungen behandeln? Also wenn wir jetzt mal bei den atembezogenen
bleiben. Bei den Atemaussetzern ist der Goldstandard die Behandlung mit Luft. Das ist eine Lufttherapie über einen kleinen Apparat und einen daran befestigten Schlauch wird Luft hineingegeben in den Patienten über eine kleine Maske. Und da diese Luft mit Druck kommt, öffnet sie die oberen Atemwege, die im Schlaf nämlich blockieren können. Weil im Schlaf unsere Muskelspannung nachlässt, unsere Muskulatur erschlafft, auch die Zunge als großer Muskel erschlafft und die Luft öffnet dann praktisch, schiebt die Zunge etwas zur Seite und so kann die Luft wieder ungehindert in die Lunge und damit der Gasaustausch, also die Sauerstoffaufnahme und Kohlendioxidabgabe wieder problemlos funktionieren.
Ist das unangenehm oder ungewohnt zu Beginn?
Zunächst mal muss man sagen, dass diese Methode einfach genial ist, weil wir brauchen kein Medikament, so haben wir praktisch keine Nebenwirkungen durch diese Therapie. Wir brauchen kein Skalpell, es ist keine Operation erforderlich. Also sie ist nebenwirkungsfrei, diese Therapie. Aber Sie haben recht, der Patient muss mitarbeiten, denn er muss ja nachts dann diese kleine Maske, die übrigens zwischenzeitlich aus sehr weichen Materialien sind und etwa von bis zu 90% unserer Patienten hier auch gut toleriert werden. Also wir haben eine ganz gute Compliance, eine gute Mitarbeit vom Patienten. Aber natürlich, er braucht meist 1, 2 oder 3 Wochen, um sich an diese Therapie zu gewöhnen. Nicht alle Patienten brauchen unbedingt eine solche Lufttherapie. Manche Patienten, bei manchen langt es schon, angenommen, sie haben diese Atemaussetzer fast ausschließlich in Rückenlage, weil da die Zunge auch vor allem eben nach hinten fällt und damit die oberen Atemwege blockiert, dann können wir mit speziellen Westen oder einem Lagerungsgurt die Rückenlage zu vermeiden helfen und darüber die Erkrankung zum Beispiel behandeln. Oder andere Patienten, die nur einen mittelschweren Ausprägungsgrad haben und nicht zu sehr übergewichtig sind, die können wir auch mit einer Unterkieferschiene behandeln. Dabei wird der Unterkiefer etwas nach vorne gezogen und so auch die oberen Atemwege etwas erweitert. Da arbeiten wir dann mit spezialisierten Zahnärzten zusammen, die diese Schienen individuell anfertigen für den Patienten.
Wie muss ich mir das vorstellen, dass Sie dann überprüfen, ob das die richtige Form der Therapie für diesen Patienten ist oder diese Patientin? Kommt die Person mit dieser Schiene oder mit der speziellen Weste wieder zu Ihnen ins Schlaflabor?
Der Ablauf ist der folgende. Der Patient kommt entweder intern von unseren Kliniken hier zugewiesen, weil er gerade stationär ist, oder als ambulanter Patient, wie ein Patient teilweise auch aus Hamburg, Berlin oder aus dem Ausland, weil es nicht so viele spezialisierte Schlaflabore gibt, muss man sagen. Die Wartezeiten sind lang. Und dann benötigen wir in der Regel eine Nacht, die sogenannte Diagnostiknacht, um die Art der Schlafstörung festzustellen und den Schweregrad. Dann wird dieses Ergebnis ausführlich mit dem Patienten besprochen. Es wird geguckt, welche Ursachen vielleicht noch mit reinspielen, psychischer Natur oder eben andere Erkrankungen, die eine Rolle spielen. Und dann fangen wir unmittelbar in der zweiten Nacht schon mit der Therapie an. Je nachdem, was wir eben festgestellt haben, medikamentös oder teils auch eben apparativ, wie wir gerade gesagt haben, mit so einer Schiene oder einer Lufttherapie, so dass die Patienten normalerweise nach der dritten Nacht wieder nach Hause gehen können. Dann wissen sie, was sie für eine Erkrankung haben, und in der Regel gelingt es uns auch erfolgreich, die Schlafstörung zu behandeln.
Jetzt haben Sie schon gesagt, bei den atembezogenen Schlafstörungen, dass wenn Sie die erfolgreich behandeln können, dass die Patienten dann auch mehr Energie am Tag für die Therapie haben. Welche anderen positiven Auswirkungen gibt es auf die Therapie?
Ja, man muss wissen, dass Schlaf das wichtigste Reparaturprogramm unseres Organismus ist. Fast sämtliche Regenerationsprozesse laufen nachts ab im Schlaf. Das wissen wir seit einigen Jahren jetzt schon, zum Beispiel die Gedächtniskonsolidierung, also sich Dinge merken zu können, ist eine Funktion des Tiefschlafes, oder die Immunabwehr. Unser Immunsystem ist besonders stark aktiv in der Nacht, oder die Regeneration für das Herz. Unser Herz schlägt über 24 Stunden hinweg etwa 100.000 Mal. Nachts im Schlaf sinkt der Blutdruck. Der Herzschlag sinkt pro Minute, das Herz kann etwas zur Ruhe kommen. Ja? Unser Gehirn genauso. Ganz besonders spannend ist eine Entdeckung von 2012. Da hat man nämlich eine Flüssigkeit im Gehirn entdeckt, die heißt Glymphe. Und nachts, vor allem im Tiefschlaf, spült diese Flüssigkeit Zellprodukte, sogenannter Zellmüll, aus den Zellen hinaus und befreit uns davon. Und wir wissen, wenn Menschen nicht ausreichend schlafen oder unter Schlafstörungen leiden, dann findet dieser Prozess vermindert statt und daraus entwickeln sich dann zum Beispiel Alzheimer. Also ganz wichtige Funktionen für unsere körperliche Leistungsfähigkeit, für unsere geistige Leistungsfähigkeit. Dafür ist der Schlaf entscheidend.
Kann man im Schlaf lernen, wenn man sich ein Buch unter das Kopfkissen legt?
Das ist ein Mythos. Sehr richtig ist aber, der Professor Björn Rasch hat sich damit viele Jahre beschäftigt, dass wir, je besser wir schlafen, je tiefer wir schlafen, desto besser ist unsere Gedächtnisleistung. Das heißt also, die Gewohnheit von vielen Menschen, die halbe Nacht noch durchzupauken, weil am nächsten Tag eine Examensprüfung ist oder Abiturprüfung, ist schlichtweg falsch. Man sollte tagsüber lernen, am Abend dann zur Ruhe kommen, ausreichend schlafend, weil das, was am Tage gelernt wird, wird nachts abgespeichert in den sogenannten Neokortex, also unserer Großhirnrinde. Tagsüber das Gelernte wird zwischengespeichert im sogenannten Hippocampus. Und das ist also ganz entscheidend für Lernprozesse, dass man ausreichend nachts schläft.
Zu anderen Mythen komme ich dann auch später noch. Mich würde es noch mal interessieren, also Sie hatten gesagt, es kommen Patienten mit Schlaganfällen zu Ihnen. Was sind andere häufige neurologische Erkrankungen, die mit Schlafstörungen häufig in Zusammenhang stehen?
Also eine ganze Reihe von neurologischen Erkrankungen und psychiatrischen Erkrankungen gehen regelmäßig mit Schlafstörungen einher oder beginnen sogar mit Schlafstörungen. Denken wir mal an die Demenzen. Ja, wir hatten vorhin schon über Alzheimer gesprochen. Die Demografie, also die Alterung unserer Bevölkerung, geht immer weiter. Wir werden immer älter. Das heißt, Demenzen nehmen immer mehr zu. Und 90% der an Demenz Erkrankten haben auch Schlafstörungen. Teilweise unterschiedlichste Arten von organischen und psychischen Schlafstörungen. Oder Ich hatte vorhin schon gesagt, Schlaganfallpatienten, 50% davon haben dieses Schlafapnoe-Syndrom, diese nächtlichen Atemaussetzer. Oder Patienten mit multipler Sklerose. Etwa ein Drittel von ihnen haben Schlafstörungen, beispielsweise das Syndrom der unruhigen Beine, also das Restless-Legs-Syndrom oder andere Arten von Schlafstörungen.
Was ist das Restless-Legs-Syndrom?
Das Restless-Legs-Syndrom, zu Deutsch Syndrom der unruhigen Beine, ist eine Erkrankung, die bereits 1685 erstmals von einem tüchtigen Engländer Sir Thomas Willis beschrieben wurde. Und es ist ein Phänomen, dass diese Erkrankung, die ein Arzt innerhalb von einer Minute über das Erfragen dieser Hauptsymptome diagnostizieren vermag, dass diese Erkrankung häufig über Jahre und Jahrzehnte in Deutschland nicht diagnostiziert wird. Es ist die zweithäufigste neurologische Erkrankung. Ursache ist eine Dysfunktion, also eine Fehlfunktion im Dopaminsystem. Wenn Sie so mögen, ein Mangel an Dopamin. Wenn wir diesen Menschen dieses Dopamin geben, dann kommt es in der gleichen Nacht noch zu einer deutlichen Reduktion der Unruhe in den Beinen, des Bewegungsdrangs in den Beinen, welches ja häufig zu Ein- und Durchschlafstörungen führt, und auch zu einer Rückbildung der sogenannten periodischen Beinbewegungen. Nachts kommt es immer wieder zu Zuckungen, alle 20 bis 40 Sekunden. Und diese Zuckungen werden vom Patienten selbst überhaupt nicht bemerkt. Höchstens die Bettnachbarin oder Bettnachbar sagt, Mensch, du spielst ja Fußball nachts, du bist ja total unruhig und zappelig. Ich hatte gerade so einen Patienten jetzt in der vergangenen Woche, der seit 20 Jahren unter diesen Schlafstörungen leidet, der gut versichert ist, bei vielen Ärzten war, aber es wurde die Diagnose nicht gestellt. Und ja, dann konnte ich jetzt rasch die Diagnose stellen, er ist jetzt behandelt und er fühlt sich innerhalb kürzester Zeit deutlich besser. Lange, lange Zeit haben Menschen diese Schlafstörungen und sie wird nicht diagnostiziert, dabei kann man sie so gut behandeln.
Müssten Hausärzte dafür sensibilisierter sein?
Unbedingt,
oder wo setzt man an?
Ungefähr 10% der Bevölkerung leidet unter einem Restless-Legs-Syndrom. Das ist natürlich eine unglaubliche Vielzahl. Zu beachten ist, dass nur ein Teil davon behandlungsbedürftig ist, weil der Leidensdruck entsprechend stark ist. Wenn nur gelegentlich mal ein bisschen die Beine brennen oder Missempfindungen vorhanden sind oder alle paar Monate mal eine Einschlafstörung, dann brauche ich das noch nicht zu behandeln. Aber wenn mehrfach pro Woche diese Schlafstörungen auftreten und es mit einem unerholsamen Schlaf einhergeht, dann sollte man behandeln. Und wie gesagt, selbst schwerst Betroffene kann man gut behandeln. Ich hatte noch nie einen RLS-Patienten, dem ich nicht hätte helfen können. Man hat wirklich gute Möglichkeiten zur Hand.
Wie leicht, oder also jetzt haben Sie über das Restless-Legs-Syndrom gesprochen, dass das sehr leicht, einfach, schnell zu diagnostizieren ist. Wie sieht das mit anderen Erkrankungen aus? Können Sie die Diagnose in den meisten Fällen sicherstellen oder gibt es auch Fälle, die vielleicht ein bisschen kniffliger sind?
Ich möchte es mal so formulieren. Ein Patient wird angekündigt, man hat einen Verdacht auf eine Erkrankung und durch diese umfassende Untersuchung, Sie müssen sich so ähnlich aufwendig vorstellen wie auf einer Intensivstation. Der Patient wird von Kopf bis Fuß verkabelt und verbringt da diese Nacht. Wir haben eine Infrarotkamera zum Beispiel, um Patienten auch gut aufnehmen zu können, wenn sie einen nächtlichen epileptischen Anfall haben oder aber Menschen, die ungewohnte Bewegungen nachts machen oder gar Schlafwandler sind. Also wir haben eine wirklich große Datenmenge. Wir haben unheimlich viele Dinge, die wir abdecken in der Nacht. Das EKG ist vorhanden. Die Herzaktivität, die Hirnaktivität, der Sauerstoff wird gemessen, die Lage im Raum wird erfasst. Es sind Elektroden an den Beinen, um Beinbewegungen zu erfassen. Also der Gewinn durch eine solche Schlaflaboruntersuchung ist immens. Und so ist es, dass wir praktisch bei jedem zweiten Patienten völlig neue Diagnosen stellen, die noch gar nicht bekannt waren. Und mit jeder Diagnose, die wir stellen, haben wir in der Regel auch eine gute therapeutische Möglichkeit und können so den Patienten gut weiterhelfen.
Das heißt, die Diagnosen, die Sie stellen, gehen über die bloße Diagnose der Schlafstörung hinaus und helfen auch dabei, ja, ein genaueres Bild von der Gesamterkrankung zu bekommen. Habe ich das richtig verstanden?
Unbedingt, unbedingt. Ein Beispiel. Wir Somnologen, wir Schlafmediziner, wir können häufig schon ganz früh schon sehen, ob sich bei einem Patienten später eine Demenz entwickeln wird. Es gibt das Krankheitsbild der REM Sleep Behavior Disorder, der REM-Schlafverhaltensstörung. Das sind Menschen, die ihre Träume ausleben. Nur normalerweise sind wir in diesen eigentlichen Traumschlafphasen. Wir sprechen von REM-Schlaf. REM steht für Rapid Eye Movements, für die Phase der schnellen Augenbewegungen. Da träumen wir besonders lebhaft und teils auch aggressiv. Wir verteidigen uns im Schlaf. Ja, wir würden um uns schlagen, wenn wir nicht praktisch wie gelähmt wären in diesem Schlafstadium. Bei manchen Menschen versagt aber diese Lähmung und sie leben ihre Träume tatsächlich aus. Und dabei kommt es zu Verletzungen. Sie verletzen sich selbst, am Nachtkästchen zum Beispiel. Ich hatte schon Patienten, die sich die Handwurzelknochen gebrochen haben zum Beispiel, aus dem Bett gefallen sind mit Kopfplatzwunden oder aber auch die Bettnachbarin verletzt haben. Ich hatte sogar schon einen Fall mit einem Unterkieferbruch. Also es können sehr aggressive Situationen entstehen. Und in diesem Fall ist es so, dass wir, wenn wir das diagnostizieren können, dann wissen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass in 5, 10 oder 15 Jahren eine Demenz sich entwickeln wird, wie zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson oder andere Erkrankungen. Also wir gewinnen teilweise ganz spannende, wichtige Informationen über den Schlafzustand.
Was kann man in so einem Fall machen? Kann die Person vorbeugen, dass die Demenz möglicherweise erst später stärker auftritt?
Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir dies erkennen können. Ich bin ja auch Neurologe, das heißt, der Patient wird dann neurologisch untersucht und ich sehe nach, ob ich schon irgendwelche Hinweise habe, zum Beispiel für die Erstsymptomatik von Parkinson, ja? Also die neurologische Untersuchung. Und je früher wir dann diese Erkrankung erkennen, desto früher können wir auch mit der Behandlung beginnen. Und es hat natürlich Vorteile für den Patienten. Aber richtig ist, wir können noch nicht verhindern letztlich, dass diese Erkrankung auftritt. Das ist weitere Forschungsarbeit.
Aber Sie können zur Früherkennung
Exakt.
Beitragen.
Exakt.
Wenn ich als Patientin zu Ihnen ins Schlaflabor komme, ich kann mir vorstellen, viele Personen haben dann erstmal ein bisschen Vorbehalte gegen die Elektroden von Kopf bis Fuß, Kameras hier und da, was das alles mit sich bringt. Wie bereiten Sie einen Patient oder eine Patientin auf eine Nacht im Schlaflabor vor? Also wie stimmen Sie jemanden darauf ein?
Da haben Sie völlig recht. Das ist also eine ganz häufige Frage. Ja, kann ich denn überhaupt schlafen mit so vielen Elektroden? Und als junger wissenschaftlicher Assistent, das habe ich mich mal selbst verkabeln lassen. Und man braucht ein paar Minuten mehr, um einschlafen zu können, aber dann schläft man an sich mehr oder weniger wie sonst auch. Und wenn mal so eine Elektrode abgeht, ist das überhaupt gar kein Problem, denn es gibt ja in einem anderen Zimmer einen Überwachungsraum, da werden die Patienten dann immer wieder kontrolliert über die Kamera. Und wenn irgendeine Elektrode abgeht, dann kann die Assistentin hineingehen und die Elektrode wieder kleben. Also, dass die Patienten sich da Gedanken drüber machen, ist klar. Aber sie müssen es sich nicht. Es tut nichts weh. Es ist nur ein bisschen ungewohnt. Und deswegen sprechen wir auch von der ersten Nacht, von der Adaptationsnacht, sich ein bisschen an diese Kabel zu gewöhnen. Ja.
Aber ist es noch kein Patient wieder weggegangen, weil er keine Lust hatte, sich verkabeln zu lassen?
Nein, im Gegenteil. Die meisten Patienten sagen am nächsten Tag, ach, das war ja gar nicht so schlimm.
Okay. Ich würde Ihnen gerne 3 Satzanfänge nennen und Sie bitten, die Sätze zu ergänzen. Wenn es morgen keine Elektroden mehr gibt,
dann wäre das wirklich schlimm, weil das die Basis ist, um exakt eine schlafmedizinische Diagnose stellen zu können.
Der Zusammenhang zwischen Elektroden, auch speziell zwischen Goldnapfelektroden und neurologischer Rehabilitation,
ist wichtig. Denn Schlaf ist eine ganz komplexe Leistung unseres Gehirns. Der Neurologe ist der Spezialist für Hirnerkrankungen. Und deswegen sehe ich die Schlafmedizin auch in der Zukunft als ein ganz elementarer und wichtiger Bestandteil im Bereich der Neurologie, aber auch im Bereich der Neurorehabilitation.
Seit ich angefangen habe, mich mit Schlaf zu beschäftigen,
bin ich immer mehr fasziniert davon. Ich bin damals dazugekommen über einen Zufall. Eine Kollegin, eine Oberärztin kam neu von der Universität Göttingen und die hatten als eine der ersten Unikliniken eine Spezialität auf Schlafmedizin. Und da wurde ich gefragt, ob ich vielleicht da mitmachen wolle. Und seitdem ich da dabei bin, bin ich absolut fasziniert davon. Mit fast jedem Jahr kommen neue Erkenntnisse über den Schlaf zutage. Und wir wissen heute, dass eine gute Lebensqualität und eine lange Lebenserwartung unmöglich ist, wenn man nicht erholsam schläft. Also es ist so wichtig wie ausreichende körperliche Bewegung, wie gesunde mediterrane Ernährung ist erholsamer Schlaf. Es sind die drei Säulen für eine gute Gesundheit.
Finden Sie, die Rolle der Schlafmedizin wird in der neurologischen Rehabilitation genug gesehen?
In unserer Klinik schon. Schon Professor Schmieder, der Klinikgründer, hatte Interesse an dem Thema Schlaf. Und seine Tochter hat damals, die Frau Dr. Schmieder, es mir ermöglicht, von Erlangen kommend hier ein Zentrum für Schlafmedizin aufzubauen. Wir sind stetig gewachsen. Wir haben sehr lange Wartezeiten. Das heißt, wir sind sehr nachgefragt. Und die Patienten kommen zwischenzeitlich aus dem ganzen Bundesgebiet und von vielen anderen Ländern. Also die Zukunft der Schlafmedizin wird sein, dass dieses Wissen immer mehr runtergebrochen wird in die einzelnen Universitätskliniken auf der ganzen Welt. Und es wird immer mehr klar, dass es wirkliche Gesundheit nicht ohne gesunden Schlaf geben kann.
Jetzt ist ja Schlaf auch in den letzten Jahren ein bisschen so ein Trendthema. Viele Personen, die viel Wert auf ihre Fitness legen, haben Schlaftracker. Was halten Sie von solchen Dingen, von kleinen Selbstschlafdiagnostikinstrumenten?
Ja, da kann ich eine schöne Anekdote erzählen. Da hatte ich einen arabischen Patienten, der hatte einen solchen Tracker, allerdings auch mit viel Edelstein besetzt, also unheimlich teuer. Und er war völlig überzeugt davon, dass diese Uhr alles darstellen kann, was Schlaf betrifft. Und dann hatte ich ihn im Schlaflabor. Am nächsten Tag haben wir dann verglichen seine Ergebnisse und die im Schlaflabor. Und da hat man gesehen, dass diese Uhr, so teuer sie auch war, bei weitem nicht präzise den Schlafzustand hat abbilden können. Also es war ein erheblicher Unterschied zwischen der von der Uhr gemessenen Tiefschlafzeit zum Beispiel und der im Schlaflabor gemessenen. Also diese Tracker sind schon ein bisschen ein Hype. Ich würde sagen, werden sie über längere Zeit getragen, können sie ein ungefähres Abbild abgeben, wie lange jemand schläft, aber sie sind nicht dazu in der Lage, die genauen Schlafstadien abzubilden. Wie sollen sie auch? Schlaf entsteht ja im Gehirn. Und dazu brauche ich eben ein EEG, die Ableitung am Gehirn. Ich brauche die Augenbewegungen und die Muskelspannung. Das können zurzeit diese Tracker noch nicht.
Beobachten Sie eine Zunahme bestimmter Schlafstörungen?
Es gibt Bücher mit dem Titel Die schlaflose Gesellschaft. Mhm. Und wenn man sich anschaut, wie viel die Menschen früher geschlafen haben, zu Zeiten, als es noch keinen Fernseher gab, zu Zeiten, als es noch kein Handy gab und all diese Dinge, da muss man ganz klar sagen, diese Schlafzeiten, die haben abgenommen in den letzten 100 bis 200 Jahren, auch natürlich durch die Erfindung des Lichtes. Wir Menschen, wir sind angewiesen von unserem Schlaf-Wachrhythmus her, wie die meisten Tiere auch, auf den Wechsel zwischen hell und dunkel. Und das verschwindet ja immer mehr. Wir machen praktisch die Nacht zum Tage. Es gibt Museen, die nachts öffnen jetzt. Die Diskotheken in meiner Jugend, da konnte man vielleicht schon um 22 Uhr hinein. Jetzt beginnt es erst um Mitternacht sozusagen. Es verschiebt sich alles mehr in die Nacht hinein. Und das sehen wir als sehr kritisch an. Denn wir können Schlaf im Prinzip nicht nachholen oder nur ganz bedingt. Und das ist wichtig, weil viele sagen mir, ja, ich schlafe dann am Wochenende länger. Na, so funktioniert es nicht. Unser Gehirn, unser Körper, unser Herz, unsere Muskeln, auch unsere Psyche. Wir brauchen jede Nacht unsere Schlafdauer, um uns wieder erholen zu können. Ein Beispiel noch. Fast alle Depressionen beginnen mit Schlafstörungen. Wenn also Menschen längere Zeit sich um ihren Schlaf bringen und sich Schlafstörungen etablieren, ist das einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung einer Depression. Und die Depression ist eine der häufigsten Erkrankungen weltweit.
Die Depression ist, soweit ich weiß, keine neurologische Erkrankung oder ist sie das? Das
ist eine psychiatrische Erkrankung.
Psychiatrische Erkrankung. Weil das hängt mit meiner nächsten Frage zusammen. Wie wichtig ist interdisziplinäre Zusammenarbeit? Sie sind Schlafmediziner, Neurologe und Psychiater. Da bringen Sie ja schon drei Disziplinen zusammen. Wie wichtig ist das? Zum einen, dass Sie selbst unterschiedliche Disziplinen vertreten. Wie wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit weiteren Disziplinen?
Das ist eine gute Frage, weil die meisten Labore in Deutschland, es sind etwa 70-80%, die werden von Internisten betrieben oder HNO-Ärzten, aber eben nicht von Neurologen und Psychiatern. Und die Kollegen, die konzentrieren sich dann meistens auf diese schlafbezogenen Atmungsstörung, also diesen Atemaussetzern. Aber all die anderen Erkrankungen, die es gibt, zum Beispiel Schlafwandeln oder REM-Schlafverhaltensstörung oder Depressionen, die mit Schlafstörungen einhergehen oder Restless-Leg-Syndrom und so weiter, die werden von ihnen nicht abgedeckt. Und die häufigste Schlafstörung überhaupt, nämlich die chronische Insomnie, auch nicht. Und insofern bin ich unheimlich froh, dass ich beide Facharztausbildungen gemacht habe, auch weil fast alle psychischen, psychiatrischen Erkrankungen mit Schlafstörungen einhergehen. Ob das eine Schizophrenie ist, ob das eine Angststörung ist mit Panikattacken oder Zwangsstörungen und natürlich auch die Depressionen und die bipolaren Psychosen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, auch auf neurologischem Fachgebiet sind sehr viele Erkrankungen dabei, die regelmäßig mit Schlafstörungen einhergehen. Das heißt, wenn ich diese Schlafstörungen behandeln kann, dann kann ich in vielen Fällen eben auch die Grunderkrankung besser behandeln oder verhindern, dass wieder ein Schlaganfall auftritt.
Spielen in den Therapien, die Sie Ihren Patienten anbieten können, spielen da auch therapeutische Disziplinen eine Rolle?
Genau. Bleiben wir mal bei der häufigsten Erkrankung, der chronischen Insomnie. Da hat es in den letzten Jahren revolutionäre, fantastische Weiterentwicklungen gegeben. Leider ist es noch Usus in Deutschland, dass Patienten mit dieser häufigen chronischen Ein- und Durchschlafstörung ausschließlich mit Schlafmitteln behandelt werden. Das ist völlig falsch, denn diese Schlafmittel verursachen Abhängigkeiten und verschlechtern per se die Schlafqualität. Sie beeinträchtigen die Schlafqualität. Das ist der falsche Weg. Es gibt nun aber Programme, von Psychologen und Ärzten entwickelte spezifische Programme. Das sind Apps, DIGAs, digitale Gesundheitsanwendungen. Die können wir Ärzte jetzt seit 2 Jahren verordnen, egal wie der Patient versichert ist. Und in diesem Programm, welches die Patienten pro Tag etwa eine halbe Stunde ausüben, lernen sie unheimlich viel über Schlaf an sich, wie sollte gesunder Schlaf aussehen, über Schlafhygiene, also Tipps, wie man eben gut schlafen kann oder einen besseren Schlaf ermöglichen kann, aber auch teils über medikamentöse Behandlungen und Entspannungsverfahren, psychologische Unterstützung, bestimmte verhaltenstherapeutische Techniken. Also wirklich ganz tolle Programme sind das, die sehr gut wirken. Ja, die sehr gut wirken. Natürlich ist es so, dass in bestimmten Fällen, ich habe auch Patienten teilweise mit einem unheimlichen Leidensdruck, die seit vielen Jahren nicht mehr schlafen konnten. Ich hatte schon Patienten, die waren suizidal, die wollten nicht mehr leben, weil sie gesagt haben, ich halte das nicht mehr aus, ich schaffe das nicht mehr, ich kann nicht mehr. Solchen Patienten, da komme ich an der medikamentösen Behandlung nicht vorbei. Da gibt es aber zwischenzeitlich wirklich gute Möglichkeiten mit ganz modernen Wirkstoffen, die eben keine Abhängigkeit mehr verursachen und die ich dann ganz gezielt über 2 bis 3 Monate zusätzlich zu anderen nicht-medikamentösen Methoden einsetze und darüber dem Patienten sehr schnell helfen kann, dass er wieder besser ein- und durchschlafen kann.
Welche Möglichkeiten gibt es hier vor Ort, die nicht medikamentös sind oder diese apparativen Möglichkeiten, die Sie vorhin genannt haben?
Zunächst mal ist es so, dass die Kliniken Schmiede im Gegensatz zu den meisten anderen Kliniken Geld in die Hand genommen haben und an jedem Standort, an allen Kliniken in Baden-Württemberg, die wir haben, sogenannte Polygraphen angeschafft haben, gekauft haben. Und telemedizinisch werden diese ambulanten Schlafmesssysteme von uns hier in Allensbach jeden Tag ausgewertet. Das heißt, wir können auch in Heidelberg, Stuttgart, Geilingen und Konstanz, nicht nur in Allensbach, diese Patienten auf bestimmte organische Schlafstörungen hin untersuchen. An den Seestandorten, also Geilingen und Konstanz, haben wir auch außerdem die Möglichkeit, dass diese Patienten auch persönlich zum Konsil zu uns kommen, um mit ihnen zu sprechen, falls dies erforderlich sein sollte. Ja, aber ich hatte ja auch schon gesagt, sehr, sehr viele Menschen, es sind nämlich etwa 1/3 der deutschen Bevölkerung, die unter chronischen Schlafstörungen leiden. Und da ist es natürlich nicht möglich, dass wir all diese Patienten behandeln. Aber wir können sie screenen, wir können sie voruntersuchen und wenn wir dann feststellen, da ist eine behandlungsbedürftige Schlafstörung, dann kommt das mit in unseren Arztbericht hinein als Empfehlung für die weiterbehandelnden Fachärzte und Hausärzte und dann können die vor Ort in ihrem Schlaflabor in der Nähe sich anmelden, um sich weiter abklären zu lassen.
Kriegen Sie manchmal Rückmeldungen, wie gut das funktioniert?
Also ich habe Patienten, die kommen ja zu mir seit 20 Jahren aus dem ganzen Bundesgebiet, wie gesagt, und von weiter her auch noch, weil es noch nicht so viele Möglichkeiten gibt, sich diagnostizieren und weiter behandeln zu lassen. Ja, das muss man auch sagen. Aber ich kann nur jeden auffordern, wenn wir das feststellen, dass eine Auffälligkeit da ist, es trotzdem zu versuchen, in der Region sich eben dann auf die Warteliste setzen zu lassen. Das sind Wartezeiten von 6 Monaten, 1,5 Jahren tatsächlich. Aber es lohnt sich. Man sollte sich auf die Wartelisten setzen lassen und sich abklären lassen.
Gibt es eine Begegnung mit einem Patienten oder mit einer Patientin, die Ihnen im Kopf geblieben ist, die Sie nie vergessen werden?
Viele, viele. Aber vielleicht meine allererste Patientin hier am Klinikschmiede, als ich von Erlangen kam. Ich war wenige Tage da und das ging um eine Patientin Mitte 30, befand sich in der Rehabilitation in der Phase D und der Kollege bat mich doch, er hatte gehört, dass ich schlafmedizinische Ausbildung habe, die Patientin doch mal anzugucken, weil sie so verzweifelt war. Und tatsächlich, als ich die Patientin sprach, hat sie gesagt, ja, sie leidet unter MS und die Missempfindungen stören sie. Aber das Allerschlimmste seien diese unglaublich schweren Schlafstörungen. Ja, es war schnell klar, dass die Patientin eben ein Restless-Leg-Syndrom hat, sehr schwer ausgeprägt mit einer massiven Insomnie und einem hohen Leidensdruck. Das heißt, in der gleichen Nacht noch konnte ich die Behandlung beginnen, damals mit L-Dopa, mit Dopamin direkt. Ja, und am nächsten Tag ging es ja so wesentlich besser. Die fiel mir dann um den Hals und war so überglücklich. Also das wird mir auf ewig in Erinnerung bleiben. Aber ich kann wirklich sagen, es sind tatsächlich sehr viele Patienten, fast jede Woche, Patienten, die über Jahre schon sich erschöpft fühlen, Leistungseinbußen haben, häufig auch psychische Symptome mit dabei haben, verzweifelt sind. Wenn wir dann die Ursache, die Schlafstörung behandeln, dann hören wir schon am nächsten Tag häufig, mir geht's viel besser, ich fühle mich wie ein ganz anderer Mensch, ich traue mir wieder zu, auch ganz den ganzen Tag zu arbeiten. Also es ist wirklich verblüffend und sehr dankbar in diesem Gebiet der Schlafmedizin. Man sieht unheimlich schnell den Therapieerfolg.
Ist das auch Teil Ihrer Motivation womöglich?
Ja, das macht einfach Spaß. Es ist einfach ganz toll. Ich bin immer wieder gespannt, was wir denn rausfinden in der Nacht. Ich habe schon meine Ideen. Wir sprechen sehr, sehr lang mit den Patienten, üblicherweise mindestens 30, eher 60 Minuten, um auch wirklich das ganze Feld abzudecken. Denn häufig ist es so, dass ein Patient eben nicht nur eine Schlafstörung hat, sondern mehrere. Und da muss man manchmal ein bisschen tiefer explorieren, ja, und ein bisschen hinter die Fassade auch gucken. Da braucht man Zeit dafür. Aber das macht einfach Spaß. Es macht Freude. Man wird unheimlich belohnt. Und indem es den Patienten eben rasch besser geht.
Jetzt wollte ich Sie noch mal fragen zu Mythen über Schlaf. Da gibt es ja so einige. Welcher Mythos oder ich sag mal, welche falsche Vorstellung über Schlaf begegnet Ihnen in Ihrem Arbeitsalltag am häufigsten?
Ja, zum Beispiel hält sich immer noch hartnäckig, der Schlaf vor Mitternacht ist der beste. Das ist Unsinn, weil wir wissen, unser Gehirn ist so konstruiert, dass jedes gesunde Gehirn zunächst mit dem Tiefschlaf startet. Das heißt, ob Sie jetzt ein Frühtyp sind, die gehen ja sehr früh zu Bett, um 21 Uhr schon teilweise, oder ein Spättyp sind, erst um Mitternacht ins Bett gehen, das Gehirn wird immer zuerst mit dem wertvollsten Schlafanteil beginnen, und das ist der Tiefschlaf. Den brauchen wir für ein gutes Immunsystem, für die Krebszellenabwehr, für Gedächtniskonsolidierung, für die psychische Regeneration, für all diese Dinge. Das heißt, jedes Gehirn, jedes, wird immer mit dem Tiefschlaf beginnen. Und also wenn Sie dann erst um 2 Uhr ins Bett gehen zum Beispiel, auch da wird das Gehirn mit dem Tiefschlaf beginnen. Oder ein anderer Mythos ist weit verbreitet, je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man. Das ist Unsinn. Ja, das ist Unsinn. Unser Schlaf verändert sich, ja, aber er verändert sich von der Schlafqualität. Je älter wir werden, desto geringer ist die Fähigkeit unseres Gehirns, Tiefschlaf zu generieren, also Tiefschlaf aufzubauen. Dies wird ersetzt durch oberflächlicheren Schlaf. Dieser oberflächliche Schlaf bedeutet, dass man nachts leichter wach wird. Durch Schmerzen bedingt, durch andere Erkrankungen, durch Grübeleien und so weiter. Und der Tiefschlaf, dieses schützende Schlafstadium, welches uns eben bewahrt vor dem Aufwachen, das fehlt. Und deswegen wird man häufiger wach. So, und was machen die älteren Herrschaften? Sie schlafen tagsüber ein bisschen. Mal da ein Nickerchen, mal da ein Nickerchen. Rechnet man diese Zeiten hinzu, kommt man wieder auf die gleiche Schlafzeit. Übrigens, alle Menschen müssen zwischen 7 und 9 Stunden schlafen. Also sagen wir mal über 90%. Es gibt auch Kurzschläfer und Langschläfer. Ja, das ist aber in den Genen festgeschrieben, wie lange wir schlafen müssen. Und die längste Lebenserwartung haben wir mit diesen 7 bis 8 Stunden. Wird diese Schlafdauer unterschritten, sterben wir früher.
Kann man für sich selbst präzise herausfinden, wie viel Schlaf man braucht?
Relativ präzise. Ich mache das dann immer so in der Exploration, dass ich den Patienten frage, jetzt gehen wir mal 10 Jahre zurück, als sie noch gar keine Schlafstörungen hatten, oder auch 20 Jahre in eine Urlaubssituation, in der keine sozialen Zeitgeber existieren, in der nicht morgens um 6 Uhr der Wecker geht, weil man eben in die Klinik zum Arbeiten muss zum Beispiel, sondern man so schlafen darf, wie man mag. Ja, und dann überlegen die Patienten und sagen, ja, also wenn Sie so fragen, ja, dann würde ich um 23 Uhr zu Bett gehen, ja, und dann würden Sie aufstehen, ja, 7 Uhr. Sehen Sie, dann kommen Sie auf diese Schlafzeiten. Also man muss in die Urlaubssituation gehen und dann kann man das rausarbeiten.
Okay, jetzt habe ich nochmal zum Verständnis eine Frage. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass sich das Schlafengehen nach hinten verschiebt.
Richtig.
Und dass das problematisch ist. Wie kriege ich das zusammen, wenn Sie jetzt sagen, dass es im Grunde egal ist, wann man schlafen geht, das Gehirn wird immer zuerst den Tiefschlaf.
Genau, es ist egal für das Gehirn, weil es immer zuerst den Tiefschlaf produziert. Aber natürlich, wenn Sie weniger schlafen, also beispielsweise, wenn Sie statt 8 Stunden Schlaf, sagen wir mal, nur 2 Stunden weniger schlafen, dann geht es auf Kosten Ihrer Leistungsfähigkeit, sowohl körperlich als auch geistig. Ein Beispiel, die Unfallhäufigkeit. Wenn Sie 2 Stunden weniger schlafen, haben Sie ein doppelt so hohes Risiko für einen Verkehrsunfall, weil die Aufmerksamkeitsspanne nachlässt, die Konzentration lässt nach, die psychische Belastbarkeit, all das lässt nach, schon wenn Sie nur 2 Stunden weniger schlafen. Also der wichtige Schlafanteil, der kommt. Aber wenn Sie natürlich weniger schlafen insgesamt, dann fühlen Sie sich entsprechend schlechter.
Okay, also entscheidend ist nicht unbedingt, um wie viel Uhr man ins Bett geht, sondern wie viel Schlaf man bekommt.
Entscheidend ist, dann oder optimal wäre, dann ins Bett zu gehen, wenn, wie die Genetik es einem vorgibt. Jeder Mensch hat seinen eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus. Jeder Mensch. Für sich. Und wenn er diese, zum Beispiel jetzt eine Schlafzeit von 23 Uhr bis 7 Uhr, wenn er möglichst bei dieser Schlafzeit bleibt, dann hat er den größten Nutzen im Sinne davon, dass er möglichst lange gesund bleibt, sehr leistungsfähig ist und eine lange Lebenserwartung hat. Je häufiger davon abgewichen wird, desto größer ist die Rechnung, die man zahlen muss, mit Erkrankungen, die man dann bekommt, zum Beispiel Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, alle möglichen anderen psychischen Erkrankungen. Das ist der Preis, den man dann zahlen muss. Ja.
Jetzt haben Sie gerade schon erwähnt, dass durch schlechten Schlaf das Unfallrisiko steigt. In einem Interview mit Ihnen hatte ich gelesen, genau, dass das Unfallrisiko auf das 7-fache erhöht ist und dass etwa 1/3 der tödlichen Verkehrsunfälle auf Schläfrigkeit oder Sekundenschlaf zurückzuführen sind. Da habe ich mich gefragt, was glauben Sie, warum wehren sich Menschen gegen den Schlaf, wenn man doch, also man merkt das ja auch körperlich, dass man müde ist, dass einem die Augen zufallen, dass man schlafen sollte. Mhm. Warum sagen die Menschen dann nicht, okay, jetzt muss ich offensichtlich rausfahren, ich bin am Einschlafen?
Ja, verschiedene Aspekte dazu. Zum einen ist es so, die erste Studie war die Hook-Studie 1994. Die hat ergeben, dass 1/3 der tödlichen Unfälle auf den Autobahnen durch plötzliches Einschlafen geschieht. Folgeuntersuchungen haben genau das auch zeigen können. Es ist so, dass normalerweise, wenn der Mensch gesund ist, er entsprechend seiner genetischen Veranlagung müde wird. Irgendwann wird er schläfrig, es kommen biologische Signale, man reibt sich die Augen, man muss gähnen, man fängt an zu frieren. Das sind untrügliche Zeichen dafür, jetzt will der Körper, das Gehirn schlafen, er benötigt das. So, wenn man dem nachgibt und das so macht, dann ist man entmüdet und hat die volle Leistungsfähigkeit. Viele, viele Menschen in unserem Land kommen aber nicht auf diese Dauer. Sie haben zu wenig Schlaf. Entsprechend, wenn sie längere Zeit Auto fahren, dann werden sie früher müde und haben ein erhöhtes Risiko, dann einzuschlafen. Eine andere Gruppe von Menschen hat gelernt, schlecht zu schlafen. Sie müssen sich das so vorstellen. Jeder von uns erlebt einmal etwas Schlimmes. Man fällt vielleicht durch ein Examen oder der Partner kommt auf die Intensivstation. In dieser Nacht schläft ein Mensch nicht wie sonst, sondern er macht sich Gedanken, ja, was passiert jetzt mit meiner Partnerin? Will sie die Nacht überleben? Wir Menschen sind dann im Stress. Stresshormone werden ausgeschüttet und die verhindern, dass wir rasch und wie üblich einschlafen können. Das ist für uns völlig normal. So, jetzt stabilisiert sich die Partnerin, alles wird gut, dann bildet sich allmählich auch die Schlafstörung zurück. Bei manchen Menschen allerdings passiert das nicht, sondern sie lernen immer wieder jede Nacht, sie können nicht einschlafen. Und dann entwickelt sich eine sogenannte negative Konditionierung mit dem Schlafzimmer. Schon bevor sie dann zu Bett gehen, denken die sich, oh je, wie wird das heute Nacht? Wahrscheinlich kann ich wieder nicht einschlafen. Und allein dieser Gedankengang führt zu einer erneuten Ausschüttung von Stresshormonen. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt an. Tja, und dann kann man nicht einschlafen. So hindert man sich selbst daran einzuschlafen. Also das Normale, das Übliche, wenn man sich müde fühlt, geht man ins Bett, innerhalb von ein paar Minuten kann man einschlafen, das wird verlernt. Und das müssen solche Menschen mühsam wieder erlernen. Nämlich diesen negativen Aspekt wieder zu verlieren und wieder völlig neutral und entspannt ins Schlafzimmer zu begeben. Und das ist eben der Kern der häufigsten Schlafstörungen, dieser primären Insomnie, diesen chronischen Ein- und Durchschlafstörungen. Entspannung spielt eine ganz große Rolle, die innere Gelassenheit. Ja, das haben diese Menschen verlernt. Indem ich ihnen beibringe, wieder innerlich gelassen zu sein und entspannt zu sein, dann können sie auch wieder einschlafen. Aber wenn das verloren geht, dann hat man ein Problem.
Können Sie drei Dinge nennen, drei Tipps geben, die jeder machen kann, um besser zu schlafen? Also jeder natürlich und jede, der und die das Gefühl hat, nicht gut zu schlafen. Wer gut schläft, braucht das natürlich nicht.
Das Allerwichtigste ist, dieses Gefühl zu haben, innerlich gelassen und entspannt zu sein, sich entspannt zu fühlen. Das ist die Grundvoraussetzung für unser Gehirn. Schlaf ist also etwas ganz Komplexes. Dutzende verschiedenster Botenstoffe müssen miteinander interagieren, also zusammenarbeiten, damit wir schlafen können. Ja, es scheint was ganz Einfaches zu sein, ist es aber gar nicht. Aber was unser Gehirn benötigt dafür, ist eben diese innere Ruhe. Wenn die verloren geht, wird es schwierig. Das heißt also, alle Maßnahmen, die dazu führen, dass man sich entspannt fühlt, sind auch förderlich für den Schlaf. Zum Beispiel sogenannte Einschlaf- oder Schlafrituale. Manche gehen noch eine Runde spazieren dann am Abend, andere hören ruhige Musik an, andere machen ein entspanntes Wannenbad, wieder andere lesen ein bisschen im Buch. Ja, das sind Dinge, die uns gut tun, die uns runterbringen. Alles andere, also noch ein Halbmarathon zu später Stunde, den Körper wieder auf Hochleistung bringen oder über Doktorarbeiten zu grübeln oder Artikel zu schreiben nachts oder am Handy zu sein, am Ende noch ohne Blauwellenfilter. Das alles führt zu Aktivität, das führt zu Serotoninausschüttung, das bremst unser Melatonin, dieses wichtige Hormon, welches für einen Schlaf-Wach-Rhythmus so entscheidend ist. Das sind also die wichtigen Dinge. Und ein anderer Punkt ist Stress. Ich habe häufig Patienten bei mir in der Sprechstunde, die sagen, ja, ich stehe um 6 Uhr auf, 7 Uhr bin ich in der Arbeit, dann arbeite ich 12 Stunden, dann mache ich noch Workout im Fitnessstudio, so, und dann lege ich mich ins Bett und jetzt sage ich, jetzt will ich schlafen. Schlaf muss man sich verdienen tagsüber, indem man Pausen macht, indem man zur Ruhe kommt, indem man am Abend für Erholung sorgt. Das sind die Voraussetzungen, gut schlafen zu können und nicht die ganze Zeit wie ein Hamster im Rad umherzulaufen.
Wenn ich das fragen darf, wie gut schlafen Sie?
Sehr gut. Sehr gut. Wir hatten mal eine Untersuchung unter uns Somnologen, unseren Schlafmedizinern und Schlafforschern. Es kam dabei heraus, dass wir an sich so auch für den Durchschnitt der Bevölkerung schlafen. Natürlich können wir uns selbst auch ein bisschen besser helfen, weil wir dann schon wissen, woran es liegt. Aber ich selbst schlafe sehr gut. Ich achte darauf, dass ich mehrfach die Woche, wenn es geht, 2-3 Mal die Woche Sport mache. Ausdauersport ist sehr, sehr gut. Und eben auch rechtzeitig ins Bett zu kommen, nicht zu lange noch irgendwas zu sinnieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, dass man keine Probleme wälzt in der Nacht. Weil jedes Gehirn nachts in eine Art Mini-Depression verfällt. Dieses Schlafhormon Melatonin hat den Nachteil, dass es andere Hirngebiete ausbremst. Und wenn wir dann grübeln, dann haben wir eher depressive Gedanken. Und deswegen ist es viel besser, am Tage sich Gedanken zu machen und nicht in der Nacht. Da hatte man es viel schwieriger, Probleme zu lösen.
Gut, ist ja oft ein Unterschied, ob man theoretisch weiß, wie es geht oder das praktisch auch umsetzen kann. Aber ja. Wenn Sie das gut können,
das stimmt.
Ist das ja erfreulich. Sie hatten vorhin erzählt, zum Schlaf, also zur Disziplin, Somnologie, kamen Sie durch Zufall. Hatten Sie den einen Moment, wo Sie dann gemerkt haben, ja, das ist mein Ding, das will ich weiterhin machen? Ja.
Es war nicht ganz einfach. Die Kollegin kam aus Göttingen und wir saßen morgens in der Ärztekonferenz und dann hat sie gesagt, sie sucht jemanden, der sich für das Thema interessiert. Und ich dachte mir, was habe ich denn im Studium gelernt über Schlaf? Fast nichts. Aber wie viele Menschen schon damals klagen denn über Schlafstörungen? Ja, dann mach's halt, dann guck doch mal, was dahinter steckt. Und so bin ich dazu gekommen und ja, Und da hat es mich gepackt und dann habe ich auch die Zusatzbezeichnungen erworben.
Gibt es eine falsche Vorstellung über Schlaf, die Sie gerne aus der Welt räumen würden?
Ja, es gab immer wieder Theorien, dass es Kernschlafzeiten gibt. Also, dass es ausreicht oder zum Beispiel am Tage sich mal zwischendurch abzulegen. Ja, und es ging immer in die Richtung raus, ja, wir können genauso leistungsfähig sein, wenn wir weniger schlafen. Das ist Unsinn. Man hat es untersucht, auch wissenschaftlich ist es Unsinn. Ich kann nur noch mal sagen, jeder Mensch ist gut beraten, dass er die genetisch fixierte Schlafzeit einhält, möglichst einhält. Und wenn er davon abweicht, dann versucht ein bisschen wieder zu kompensieren und es wieder umzusetzen. Also das ist jetzt ein Mythos, den ich gar nicht mag, zu sagen, man kann Schlaf am Tage nachholen oder man kommt mit weniger Schlaf aus. Das geht auf Dauer ganz bestimmt nicht gut.
Was macht Sie in Ihrer Arbeit stolz? Oder worauf sind Sie stolz?
Stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber Freude. Es macht mir ganz einfach viel Freude und Spaß, wenn ich sehe, dass es dem Patienten so rasch besser geht. Und mein ältester Patient ist 97 Jahre alt zurzeit, der kommt seit 20 Jahren zu mir. Und es ist eine Freude für mich, er kam mit schwersten Schlafstörungen damals. Er versorgt sich immer noch selbst, er kocht selbst, er geht jeden Tag auf den Markt. Er hat die volle Lebensqualität und ich weiß, wenn ich ihn nicht seit 20 Jahren behandeln würde, er hat zwei verschiedene Schlafstörungen, übrigens auch so ein Schlafapnoe-Syndrom, dann wäre er höchstwahrscheinlich schon längst tot und hätte bestimmt nicht Lebensqualität. Also Freude ist das richtige Wort. Es macht mir große Freude.
Schön. Jetzt wollte ich Sie noch fragen, welche Entwicklungen sehen Sie in der Schlafmedizin für die Zukunft?
Die Zukunft, die bereits begonnen hat, ist die, dass wir immer mehr auf diese Kabel verzichten können. Wir haben jetzt in einem unserer Schlaflohzimmer schon begonnen, auf Kabel zu verzichten, die uns die Beinbewegungen erlauben zu registrieren. Die Zukunft wird sein, dass die Patienten gänzlich von diesem Kabel befreit sein werden. Das wird die Zukunft sein. Und alles, was dazu führt, dass die Patienten möglichst wie zu Hause schlafen können, also möglichst wenig beeinträchtigt werden von diesen Instrumentarien, von diesen Kabeln, von diesen Aufnahmeprozessoren, die immer noch relativ groß sind, desto besser ist es. Desto natürlich ist ihr Schlaf geschehen und desto mehr Aussagekraft hat die Schlafmessung. Also da sehe ich unheimliches Potenzial. Und dann natürlich in der Behandlung der einzelnen Schlafstörungen. Was ich da in den letzten 30 Jahren schon erleben durfte an Fortschritten, das ist unglaublich. Und zwar sowohl bei neurologischen Schlafstörungen als auch bei psychischen Schlafstörungen und bei diesen Erkrankungen wie zum Beispiel mit den Atemaussetzern. Diese Entwicklung geht immer weiter, die Materialien werden immer besser und insofern bin ich da ganz optimistisch, dass es weiter toll vorangehen wird.
Wie muss ich mir das vorstellen? Kabellose, wie hatten Sie es genannt?
Also Sie haben die Elektroden praktisch noch aufgeklebt, aber Sie haben kein Kabel mehr dran, welches zum Aufnahmegerät führt, sondern es ist kabellos.
Und das funktioniert dann über Bluetooth?
Impuls, oder? Ja, über Bluetooth.
Okay.
Wird es übertragen, ja. Und da ist man jetzt gerade am Arbeiten dran, dass man das auf all die anderen Sensoren auch überträgt. Das ist gar nicht so einfach, aber das wird sicherlich die Zukunft sein.
Okay, also die Form von Goldnapfelektroden, wie Sie die hier heute mitgebracht haben als Gegenstand von Interesse, werden wir dann womöglich in ein paar Jahren so gar nicht mehr sehen.
Da bin ich überzeugt davon, dass das so sein wird. Vielleicht wird Gold als Legierung vorhanden sein, aber es wird noch irgendein Mikroprozessor, irgendeine Technik damit reingegeben, sodass die Hirnaktivität darüber dann ins Aufnahmegerät übertragen wird. Ja, bin ich fest davon überzeugt.
Ja, spannend. Haben Sie irgendeine Botschaft, die Sie noch den Hörerinnen und Hörern oder Kolleginnen und Kollegen mitgeben wollen?
Also die wichtige Botschaft ist, dass Schlaf eine viel wichtigere Rolle spielen sollte in allen Gebieten der Medizin, in allen Bereichen. Denn alle Menschen müssen schlafen, alle Tiere übrigens auch, auch alle einfachen Tiere. Schlaf ist lebensnotwendig, es ist essentiell. Wenn wir 2-3 Wochen ohne Schlaf wären, dann sterben wir. Und Schlaf betrifft eben nicht nur die ganzen Organe, ich hatte vorhin schon das Herz angeführt, das Gehirn angeführt, sondern auch die ganzen psychischen Bereiche. Insofern rufe ich alle Psychologen und Psychiater auf, aber auch die ganzen Organmediziner, das nicht aus den Augen zu verlieren. Es ist sehr häufig, es ist fast die Regel, dass ich Patienten auch aus Universitätskliniken bekomme und da hat man in der Abklärung vom Schlaganfall zum Beispiel eben nicht an den Schlaf gedacht und diesen Risikofaktor für den Schlaganfall nicht entdeckt. Und so fordere ich alle meine Kollegen dazu auf oder auch alle Patienten auf, wenn sie merken, dass sie chronische Schlafstörungen haben, also regelmäßig mehrfach pro Woche über 1-2 Monate schlecht schlafen können oder der Schlaf aus welchem Grunde auch immer nicht erholsam ist, ihn abklären zu lassen.
Gut, Herr Dr. Eklau, dann danke ich Ihnen für das Gespräch.
Ich danke auch.
Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat. Auf Spotify, bei Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns bei Spotify bzw. bei eurem Podcast-Anbieter, bewertet uns und schaut auf Social Media bei den Kliniken Schmieder vorbei. Bei Facebook unter Kliniken Schmieder in einem Wort, bei Instagram unter Kliniken-Schmieder. Feedback zum Podcast könnt ihr uns gerne auch per E-Mail senden, an podcast@kliniken-schmieder.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Professor Joachim Liepert, dem ärztlichen Leiter für Neurorehabilitation der Kliniken Schmieder-Allensbach, über seinen Gegenstand von Interesse. Tschüss und bis zum nächsten ersten Donnerstag im Monat.
Das war Gegenstand von Interesse, der Kliniken Schmieder Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.